whisky.de. Treffpunkt feiner Geister.
Neuigkeiten bei der Whisky-Lagerung. Die Fassreife. Wir alle lieben kräftig gereiften Whisky. Nun kann man diskutieren, was kräftig gereift bedeutet. Whisky im Gegensatz zu Wodka bezieht einen Großteil seines Geschmacks aus den Eichenfässern, in denen er reift. In der Branche geht eine Zahl um, dass 70% des Geschmacks eines Whiskys aus dem Fass stammt. Über diese Zahl lässt sich vortrefflich diskutieren. Was ist mit stark rauchigem Whisky? Stimmt diese Zahl auch für Sie? Egal. Einigen wir uns darauf, dass ein nicht zu vernachlässigender Teil des Whisky-Aromas aus der Eichenfasslagerung stammt. Und wenn dem so ist, dann gibt es auch Kunden, die besonders stark gereiften Whisky mögen. Der Hype in Sachen Sherryfasslagerung und Nachlagerung, also Finishing, bestätigt diese Annahme. Mit besonders heftigen Fassaromen ausstatten? Die Crème de la Crème war ein Bowmore 1955, der zunächst in einem erstbefüllten Ex-Sherryfass reifte. Da es nach 20 Jahren zu lecken begann, füllte man es in ein erstbefülltes Ex-Portweinfass um. Nicht nur nahm der Malt die Aromen der Starkweine auf, nein, im Hintergrund erhielt er noch extrem kräftige Aromen der europäischen Eiche der beiden Fässer. Über 5000 Euro hat die einzelne Flasche 1995 gekostet. Wenn so viel Geld lockt, dann muss man doch auch Wege finden, wie man nicht so lange gereiften Whisky mit einer extremen Eichennote ausstatten kann. Ein findiger Whiskymacher aus England, nicht Schottland, kam auf die Idee, in das Innere seiner Whiskyfässer durch das Spundloch weitere frische Dauben zu Nachreifung hineinzuschieben. Resultat? Ein glattes Verbot durch die Schotten, die solche Experimente über ihre Industrievereinigung Scotch Whisky Association, SWA, beobachtete. Warum verbietet das die SWA? Wo soll die SWA die Grenze ziehen? Als nächstes füllt einer Eichenholzchips in sein Whiskyfass. Welche Größe an Holzstücken will man genehmigen und welche nicht? Wo kämen wir dahin? Die Lösung für dieses Begehren nach kräftigen Aromen ist natürlich das Nachreifen in frischem Holz. Man nimmt seinen normal gereiften Malt Whisky und füllt ihn in ein frisches und stark getoastetes Eichenfass aus kräftiger europäischer Eiche um. Und mit frisch meine ich dabei ein Fass, das zuvor noch nie eine andere Spirituose oder Wein enthielt. Das wird in Schottland mittlerweile öfter gemacht. Zum Beispiel ist der Glenlivet 15 Jahre French Oak Finish ein solcher Vertreter. Man hat manche Single Malts ebenfalls ausschließlich nur in ganz frischen Eichenfässern, wie beim Banner Heaven Darrach Uhr, gereift. Und was hat der eingangs zitierte Engländer nach dem Verbot der inneren Dauben gemacht? Er hat einfach die Enden, die beiden Teller, von gebrauchten Fässern durch stark getoastete, frische französische Eichenscheiben ersetzt. Warum nur die Teller? Ist das billiger? Oder ist das das richtige Verhältnis von French Oak zu American Oak? Ich weiß es nicht. Es gibt noch andere Methoden, wie man den Aromaübergang vom Holz in den Rohwhisky beschleunigen kann. Eine Sache habe ich schon einmal bei Glenmorangie im experimentellen Versuch gesehen. Man lagert Whiskyfässer nicht liegend, sondern stehend auf Paletten. Das hat mehrere Vorteile. Man bekommt nicht nur mehr Fässer stehend auf Paletten in ein Lagerhaus, da man die Zwischenräume zwischen den Fässern besser ausfüllen kann. Nein, auch die Reifung findet schneller statt. Denn wenn in einem liegenden Fass der Alkohol zu verdunsten beginnt, dann vergrößert sich die innere Oberfläche, die nicht mehr mit Rohwhisky in Berührung kommt, rapide. Nach einem, vielleicht zwei Jahren übersteigt die unbenetzte Fläche in ihrer Größe die Stirnfläche des Fasses. Spätestens zu diesem Zeitpunkt macht es Sinn, das Fass aufzustellen, um die Fläche des Holzes für den Aromenübergang in den Whisky groß zu halten. Nach der Hälfte der Lagerzeit sollte man dann das Fass aber auf den Kopf stellen, damit auch die andere Stirnfläche dem Angriff des Whiskys ausgesetzt ist. Szenenwechsel. Die amerikanische Bourbon-Industrie ist mit der schottischen Whisky-Industrie durch die Eichenfässer verbunden. Dabei ist die Verbindung ganz einseitig. Die Schotten verwenden die gebrauchten Ex-Bourbon-Fässer für ihre Whisky-Reifung. Es ist in USA Gesetz, dass nur neue Fässer aus amerikanischer Weißeiche zur Reifung des Kentucky Straight Bourbons und Tennessee Whisky verwendet werden dürfen. Oftmals wird hier ein Protektionismus der heimischen Holzindustrie angeprangert, da sie für jede Gallone destillierten Rohwhiskys, White Dog, frisches Holz einschlagen muss. Doch das ist nur ein populistisches Argument. Wir alle lieben am Bourbon das kräftige Eichenaroma und die natürliche Farbe, die durch die Verwendung von frischer Eiche entsteht. Hierbei ist zu ergänzen, dass eine Färbung gesetzlich verboten ist. Das kann man auch auf die Spitze treiben. Wer einmal einen Elijah Craig 18 Jahre probiert hat, weiß, wie intensiv nach Eichenholz ein Kentucky Straight Bourbon schmecken kann. Nun kam als erstes Jim Beam auf die Idee, seine Bourbons in europäischer Eiche nachzureifen. Der Jim Beam Distillers Masterpiece 18 Jahre war so ein Tropfen. Er durfte in Cognac-Casks zusätzliche Aromen aufnehmen. Doch mit dieser Nachreifung rief der Gesetzgeber Stopp. Der Whisky durfte sich nicht mehr Kentucky Straight Bourbon nennen, weil er mit anderem Holz als mit frischer amerikanischer Weißeiche in Berührung kam. Jim Beam erging es genauso wie dem eingangs genannten Whiskymacher aus England mit den Schotten. Doch das Interesse an nachgereiften Bourbons ist groß. Auch Wild Turkey brachte den 10 Jahre Sherry Signature heraus. Hier wurde Kentucky Straight Bourbon in europäischen Eichenfässern nachgereift, wodurch er seinen Straight-Status verlor und sich nur mehr American Whiskey nannte. Wie kann man nun in USA einen Whiskey gesetzlich konform mit zusätzlichen Holzaromen versehen? Mehr als frische amerikanische Weißeiche geht ja nicht. Ja, eine Brennerei hat es jetzt geschafft. Um das zu verstehen, muss man sehr tief in die Materie einsteigen und die Herstellungsweise der amerikanischen Whiskyfässer durchleuchten. Wie wird ein Fass hergestellt? Baum gefällt, Holz zersägt, Fass gebaut, getoastet und ausgebrannt und fertig? Nein. Da fehlt etwas. Und zwar die Trocknung des Holzes. Die riesigen Mengen der Dauben für die ganz normalen Feld-, Wald- und Wiesenfässer werden natürlich industriell getrocknet. Das dauert rund 2 Tage. Dazu wird das Holz in Kanthölzer zersägt, mit Abstandshölzchen aufgeschichtet und dann in riesigen Trockenkammern getrocknet. Die altehrwürdige Art der Fassherstellung geht aber anders. Auch hier zersägt man das Holz in Kanthölzer und stapelt sie auf. Aber anstatt diese Hölzer nun künstlich zu trocknen, stellt man die Stapel in die freie Natur und lässt sie die natürlichen Zyklen des Jahres durchlaufen. Auch hier gibt es wieder die Massenware, die nach 3 bis 5 Monaten mehr oder weniger trocken ist. Bessere Ware trocknet an der Luft, zwischen 1 und 2 Jahren. Es kommt aber nicht nur auf die Trocknung an. Auch die UV-Strahlung der Sonne hat auf die Kanthölzer eingewirkt und das Holz aufgeschlossen. Heizen Sie mit Holz? Oder Ihr Nachbar? Sehen Sie einmal genau hin. Von Jahr zu Jahr verändert sich auch ein überdachter Brennholzstoß in seiner Farbe. Auch die Glenmorangie-Brennerei in Schottland hat die Vorteile der natürlichen Trocknung verstanden und verwendet für seinen Single Malt Aster nicht nur langsam gewachsenes Holz mit dünnen Jahresringen aus den Ozark Mountains, auch auf eine 2-jährige Lufttrocknung wird Wert gelegt. Die Brennerei Labrett & Graham mit ihrem Woodford Reserve Kentucky Straight Bourbon hat nun am 1. November besondere Kentucky Straight Bourbons angekündigt. Sie tragen die Bezeichnung Master's Collection. Für sie wurden besonders aufgeschlossene Fässer mit Daubentrockenzeiten von 3 bis 5 Jahren verwendet. Einen anderen Einfluss für eine schnellere Reifung hat man in Kentucky leider aufgegeben. Das Rotieren. Dabei wurden die Fässer im Lagerhaus nicht in festen Positionen wie in Schottland aufgeschichtet, sondern auf langen, geneigten Holzbankenbahnen nebeneinander gelegt. Regelmäßig entnahm man diese Fässer und ließ sie an eine andere Position rollen. und die Fässer, die ganz unten angerollt kamen, wurden mit Aufzügen wieder nach oben befördert. Der Inhalt des ganzen Lagerhauses wurde wie eine Zeitlupenachterbahn in Bewegung gehalten. In erster Linie erklärte man mir, dass dieses Verfahren die Fässer gleichmäßig reifen lassen sollte. So reifen Fässer in der Hitze des Kentucky-Sommers unter dem Dach eines Lagerhauses deutlich anders als in der relativen Kühle am inneren Boden. Doch das Rotieren hat auch noch einen zweiten Vorteil. Sie erinnern sich an die stehenden Fässer von Glenmorangie vom Anfang des Artikels? Rotiert man regelmäßig die Fässer, so fallen beim Absinken des Füllstands der Fässer die oberen Dauben nicht trocken und das Holz wird besser ausgenutzt. Man geht auch davon aus, dass beim Rotieren weniger Alkohol verdunstet, da die Dauben immer aufgequollen bleiben und keine Spalten zwischen den Dauben entstehen. Wer einmal ein 30 Jahre altes Fass mit nur mehr halbem Füllstand vor sich hatte, das die ganze Zeit an einem Fleck lag, der hat allein durch Handauflegen den Unterschied zwischen brüchigen, also trockenen, oberen und stabilen, also feuchten, unteren Dauben erkennen können. Am Ende stellt sich die Frage, ob das alles etwas bringt? Ob man Whisky nicht einfach ungestört reifen lassen sollte? So wie man es schon immer gemacht hat. Doch schon immer gilt nicht als Argument. Die eine Brennerei hat es so gemacht und die andere anders. Und das eine Fass wurde auf diese Weise hergestellt und das andere anders. Es ist die komplexe Vielfalt in der Whiskyherstellung, die uns unser Hobby so interessant und abwechslungsreich gestaltet. Über jedes dieser Experimente dürfen wir dankbar sein. Wir müssen aber die Regeln beachten, die wir Menschen uns selbst für die Herstellung von Whisky und Whiskey gegeben haben. Denn sonst haben wir am Ende keinen Whisky mehr vor uns, sondern ein ultramodernes Designerprodukt. Und dafür steht unser Lieblingsgetränk sicherlich nicht.